Politikerinnen und Politiker von SPD und CDU im Abgeordnetenhaus tun so, als wollten wir jetzt demnächst Mitarbeiter aus der Senatsverwaltung zum Hemdfalten im Karstadt abbestellen.
Auch eine interessante Idee.
Schöner Wohnen. Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller und Niklas Schenker.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen. Neben mir sitzt mal wieder Philipp, nachdem wir jetzt ein paar Podcasts immer getrennt voneinander aufgenommen haben.
Ja, ich weiß auch nicht. Ja,
wir hatten schon
wir haben zueinander gefunden, das ist heute die große Reunion quasi.
Ja, großartig. Ja. Und wir haben uns einen fantastischen Gast eingeladen und zwar sitzt uns gegenüber Lukas Klatte. Lukas ist Stadtplaner und Fachreferent für Mieten, Wohnen, Bauen der Berliner Linksfraktion.
Genau. Und wir, hallo Lukas erstmal.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wir wollen uns heute mit einem wirklich heiß diskutierten Thema beschäftigen, denn heute geht es um Siegner und um Rene Benko. Ihr habt es bestimmt alle mitbekommen. Ich glaube, der wahrscheinlich am meistens diskutierteste Immobilieninvestor in Deutschland und auch Österreich aktuell. Bekannt ist er aktuell auf jeden Fall geworden als Eigentümer von Galeria und Karstadt. Viele Kommunen sind aktuell davon betroffen und auch schon in den letzten Jahren, dass Karstadt und Galeria Standorte leer gefallen sind. Auch meine Heimatstadt in Berredorf in Hamburg ist davon betroffen und seitdem herrscht tatsächlich gene Leere in der Shoppingstraße. Und wir wollen uns heute tatsächlich mal angucken, was ist das eigentlich für ein Investor? Was hat der für ein Geschäftsmodell? Wie steht es eigentlich um die Standorte, die der so in Berlin, aber vielleicht auch in anderen Städten so entwickeln möchte? Und warum ist der eigentlich gerade so krass in der Krise? Und am Ende diskutieren wir ein bisschen darüber, was könnte man eigentlich mit diesen leergefallenen Standorten von Galeria und Karstadt machen, mit quasi diesen geplatzten Investorenträumen. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, es gibt gerade eine sehr, sehr gute Dokumentation in der ARD, die sich eben auch diesem Thema widmet. Die können wir auf jeden Fall sehr empfehlen. Niklas kommt auch drin vor.
Ja, toll, genau, mit einem super netten Redeausschnitt. Aber wir fangen mal an und wollen so ein bisschen darüber sprechen, was ist Siegner eigentlich für ein Unternehmen und wer ist Rene Benko? Also Siegner, Kopf des Unternehmens ist Rene Benko. Kann ich vielleicht zusammenfassen, vor 10 Jahren schon wegen Korruption vorbestraft, gut vernetzt in PolitikerInnenkreise bis in rechte Kreise. Kann man, glaube ich, selber nochmal Ibiza-Video Rene Benko googeln und mal gucken, was da so rauskommt. Und auch bis in die SPD, also Olaf Scholz, als er noch Hamburger Bürgermeister war und Siegner den Elbtower dort entwickelt hat, hat ihn Olaf Scholz mal einen hervorragenden Geschäftsmann oder so ähnlich genannt. Aber auch zu den Grünen, Joschka Fischer, hat da eine wichtige Rolle gespielt mit seiner Beratungsagentur bei der Entwicklung des Hermannplatz-Grundstücks. Man kann sagen, ehemalige und auch aktive, also ja, ehemalige Politiker stehen auf der Gehaltsliste von Benko, aktive wahrscheinlich eher nicht. Wollen wir uns jetzt hier nicht in zu wilde Verstrickungen irgendwie reinbauen. Aber man kann sagen, also Rene Benko, Ende der 90er Jahre, damit gestartet in seiner Heimatstadt Innsbruck in Österreich mit Dachgeschossausbau, die er zu Luxuswohneinheiten umgebaut hat, ist damit recht schnell zu Geld gekommen und hat sich dann das Ziel gesetzt, also Immobilien in zentraler Innenstadtlage aufzukaufen, aufzuwerten. Und das eben in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und anderen Orten. Und von Beginn an begleitet, glaube ich, ganz dubiose Geldgeber, Siegner. 2013 ist dann Rene Benko mit Siegner in Karstadt eingestiegen, hat das 2014 komplett übernommen und 2018 mit Galeria Kaufhof verschmolzen zum jetzt zweitgrößten Einzelhandelskonzern Europas nach El Corte Inglés, die in Spanien vor allem aktiv sind. Und was, glaube ich, auch ganz spannend ist, dass aber von Beginn an, und ich glaube, das begleitet auch ganz viel, wenn wir über den Siegner-Konzern sprechen, man, glaube ich, die These aufstellen kann, also es ging jetzt Reni Benko nie um die um den Einzelhandel oder das Warenhausgeschäft. Und das sieht man auch schon darin, dass der Einzelhandel und die Immobilien auch innerhalb des Signa-Konzerns quasi geteilt sind. Also es gibt einmal die Signa Real Estate, die hält quasi die Immobilien, und Signa Retail, die sich um den Handel kümmern. Und gerade die Signa Real Estate, da reden wir also über ein extrem undurchschaubares Firmengeflecht, 100 Einzelfirmen mit gegenseitigen, wie gesagt, undurchschaubaren Finanzverflechtungen. Aber am Ende des Tages führt alles zusammen in Stiftungen, die nach den der Frau und den Kindern von Reni Benko benannt sind. Und dort zieht dann tatsächlich auch Benko oder hat in den letzten Jahren das Geld rausgezogen. Aber trotzdem ist die Frage, vielleicht auch mal an dich einfach, Lukas, wie verdient Signa eigentlich Geld?
Ja, also Signa und Reni Benko ist eigentlich vom Grunde her, würde ich sagen, ein ganz gewöhnlicher Immobilienspekulant oder ein Immobilienentwickler erstmal, der es geschafft hat, durch sein gutes Netzwerk immer wieder an frisches Kapital zu kommen. Früher wirklich mit dubiosen Partnern, Diamantenhändlern, mit Banken, die wegen Geldwäsche ihre Lizenzen später verloren haben und so weiter. Heute ist er ein bisschen mehr unterwegs in was irgendwie mehr als seriöse Kreise angesehen wird, wo er sein Geld her hat. Aber auch da Verweis auf die Doku, wie seriös das ist, kann man alles mal nachschauen. Aber er hat es jedenfalls immer wieder geschafft, sehr viel Geld einzusammeln, dadurch Projekte aufzukaufen, Grundstücke aufzukaufen. Natürlich das Größte war dann, als er Kaschat übernommen hat, mit eben den Immobilien und diese dann zu entwickeln, Baurechte zu schaffen, teilweise die Bauprojekte auch durchzuführen. Und oft dann eben mit den entsprechenden Wertsteigerungen zu verkaufen oder, wenn es noch nicht zum Verkauf gekommen ist, eben die Immobilien extrem hoch zu bewerten, jedes Jahr höher zu bewerten, dadurch wieder frisches Kapital zu kriegen, Dividenden auszuzahlen. Also insofern ein Stück weit ein normaler Immobilienentwickler, aber mit der interessanten Überschneidung eben mit dem Warenhausgeschäft, wodurch er auch dann politisch nochmal ganz andere Hebel bekommen hat, dass er dann die Frage der Warenhausentwicklung, der Arbeitsplatzsicherung und so weiter auch nutzen konnte, um eben an Baurechte zu kommen, um die Immobilien zu entwickeln und dadurch eben auch einen ganz großen Druck auf die Kommunen ausüben konnte, die natürlich abhängig sind von der Entwicklung dieser zentralen oder vom Bestand dieser zentralen Anker in den Innenstädten.
Ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiger Faktor. Also neben den Arbeitsplätzen, die hatte der am Anfang erwähnt, bei mir in meiner Heimatstadt in Behredorf ist es tatsächlich so, Karstadt, die hatten zwei Gebäude, Karstadt Sport und das normale Karstadt Warenhaus. Und das sind einfach die Ankermieter gewesen in der Shoppingstraße. Und seit die beiden raus sind, siehst du wirklich, ich bin da nicht so oft, aber sagen wir mal alle halbe Jahre, und es stehen einfach immer und immer mehr Warenhäuser leer. Also auch andere Geschäfte, Einzelhandel, die sich quasi um diese Karstadt-Gebäude gesammelt hatten. Und das ist natürlich sozusagen neben dieser Arbeitsplatzgeschichte, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also diese Sogwirkung, die diese Warenhäuser einfach über Jahrzehnte quasi in den Innenstädten auch entfacht haben.
Und damit ja irgendwie auch eine unglaubliche Machtstellung, die man jetzt vielleicht so einem Signa-Konzern dann eben unterstellen kann. Also Galeria Kaufhof Karstadt ist ja quasi legendär, wenn man so will, in irgendwie Bundesrepublik Deutschland als so der bekannte Warenhausstandort oder Warenhauskonzern. Und wie du es gesagt hast, also ganz häufig eben so Ankermieter. Was passiert eigentlich, wenn die pleite machen? Plus natürlich irgendwie, dass zu Signa eben auch so ganz altehrwürdige Häuser wie das Alsterhaus in Hamburg, Oberpollinger in München oder auch das KDW in Berlin gehören. Aber ich meine, zur auch Strategie, so ein bisschen Spreu vom Weizen zu trennen, um es vorsichtig auszudrücken. Also welche Warenhausstandorte lohnen sich besonders? Das gehörte ja auch von vornherein, glaube ich, zur Strategie von Signa. Also wo kann man besonders viel Geld mitmachen durch Immobilienentwicklung?
Ja. Und weil du gerade die Sogwirkung angesprochen hast, ist natürlich auch interessant, die funktioniert ja auch in zwei Richtungen. Also auf der einen Seite die Gefahr für viele Innenstädte, für die Nahversorgung, die gesichert ist, wenn das leer gesichert werden muss, wenn diese Standorte leer fallen, dann entsteht diese negative Sogwirkung, die du beschrieben hast. aber durch die Investments und die Großprojekte, die er vorantreibt mit Milliardeninvestitionen, entsteht natürlich auch die umgekehrte Sogwirkung, also dass diese Standorte extrem aufgewertet werden, dass kleinteiliges Gewerbe, was vielleicht vorher da war, verdrängt wird, dass die Bodenpreise steigen mit den Entwicklungen in den Umfeldern, die ihr ja hier im Podcast auch schon häufig genug besprochen hat, also eine extreme Aufwertungsstrategie, die auch dahinter steckt.
Dann zoomen wir doch einfach mal ein Stück weit sozusagen rein und gucken uns mal ausgesuchte Projekte der Signa-Gruppe hier in Berlin an. Und ich glaube, man kann es einfach erstmal ein Stück weit zusammenfassen. Also es gibt diverse Projekte von Signa in Berlin, aber es gibt, glaube ich, so ein paar wirklich Megaprojekte in der Stadt an ganz, ganz zentralen Orten, wo wirklich Milliardeninvestitionen getätigt werden sollen, beziehungsweise auch schon getätigt wurden. Ganz bekannt ist sicherlich der Karstadt am Kudamm, der abgerissen werden soll, wo eigentlich nach den Planungen 3 Hochhäuser entstehen sollen, 150, 120, 100 Meter. Baurechtlich höchst umstritten, architektonisch auch sehr umstritten, aber sozusagen, das ist natürlich ein ganz wichtiges Projekt und Kudamm kennt jeder, ist sozusagen eine zentrale Lage und ich glaube, man kann schon auch sagen, also wenn man sein Geld sozusagen gewinnbringend in Berlin anlegen will, dann muss man Immobilien, Spekulation und Hochhausbau rund um den Kudamm betreiben. Also da sieht man sozusagen, Signa ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Player, auch für einfach die Stadtentwicklung, für das Stadtbild in der Stadt. Ein zweiter ganz zentraler Punkt, wo es auch eine, würde ich sagen, auch deutlich größere gesellschaftliche, stadtpolitische Auseinandersetzung drum gibt, ist der Standort am Hermannplatz. Hermannplatz gibt es auch in Karstadt, der ist in den 50er, 60er Jahren, ich glaube 60er Jahre gebaut worden. Früher stand da ein historisierendes Gebäude, also oder ein anderes Gebäude. Und da hat Signa eben auch vorgehabt, quasi das Bestandsgebäude abzureißen oder beziehungsweise umzubauen, wie auch immer. Und das eben quasi nach einem historischen Vorbild der 20er Jahre wieder aufzubauen. Und da kann man eben schon davon sprechen, das ist wirklich sozusagen ein Aufwertungsprojekt. Also rund um den Hermannplatz, ihr kennt es sicher oder viele kennen es sicherlich von den HörerInnen, ist eher eine arme Gegend sozusagen. Neukölln sowieso einer der Hotspots von Gentrifizierung und diese Plan von Signa hätte da sicherlich einen großen Verdrängungsdruck, einen Aufwertungsdruck erzeugt, auch für das migrantische Kleingewerbe drumherum. Genau, und das dritte große Projekt ist sicherlich quasi der Galeria Kaufhof am Alexanderplatz, wo auch ein Hochhaus geplant werden soll. Am Alexanderplatz sollen ja diverse Hochhäuser entstehen. Da muss man aber sagen, dass das jetzt mittlerweile an die Commerzbank verkauft werden sollte. Aber auch da sozusagen sollte auf dem Gelände des des Galeria-Gebäudes ein Hochhaus entstehen. Und ich glaube, das passiert auch nach wie vor, aber sozusagen Signa hat sich da ein Stück weit zurückgezogen. Und da war es eben auch das, was Lukas schon beschrieben hat. Also es wurde sich Baurecht geschafft, es wurde quasi Immobilienspekulation betrieben und dann hat Signa sich sozusagen in einem für sie irgendwie ganz günstigen Moment herausgezogen.
Aber ich meine, es ist eigentlich schon verrückt, wenn man nochmal überlegt, also wir reden über einen mit Korruption vorbestraften Typen, der so eine Klitsche irgendwie aufbaut, zu einem Riesenkonzern macht und durch ein beeindruckendes Netzwerk mit immer wieder dubiosen Verflechtungen schafft, hier in Berlin an vielleicht den zentralsten Standorten, über die man sprechen kann, also Alexanderplatz, unbestrittenes Stadtzentrum von Ostberlin, Kudamm wahrscheinlich das Stadtzentrum von Westberlin und Hermannplatz so ein bisschen das Zentrum der alternativen vielleicht Innenstadt, also Kreuz Köln, Kreuzberg und Neukölln, wie man so schön sagt.
Hipster Town.
kann man auch sagen. Ich meine, wir können auch noch über Leopoldplatz am Wedding sprechen, auch für den Kiez eine ganz zentrale Funktion. Und dann dadurch, dass an diesen zentralen Standorten was entwickelt werden soll, und ich meine, muss man auch nochmal sagen, eigentlich hoch umstrittene Projekte, zumindest in der kritischen Stadtgesellschaft, aber gerade zum Beispiel Hermannplatz, der Umbau von Karstadt, ich würde sagen Lieblingsprojekt von Franziska Giffey, Andreas Geisel und anderen SPD-Knalltüten, und dann aber geschafft hat, eben so eine spezielle Erpressungssituation aufzubauen. Und ich glaube, die müssen wir uns jetzt nochmal angucken. Wir begeben uns quasi ins Jahr 2020, Sommer, Corona-Krise.
Ja, genau, wenn wir von der Krise sprechen, dann müssen wir erstmal auch fragen, also wessen Krise, welche Krise ist da gemeint? Und 2020 hast du jetzt angesprochen, das ist sicherlich ein Moment, wo die Karstadt-Krise nochmal aufflackert. und dann 2022, 2023 in der Folge, wo jetzt tatsächlich die Signa Holding als Immobilienunternehmen in die Krise kommt. Aber wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass man das Unternehmen eigentlich in zwei Bereiche teilen muss. Einmal der Handelsbereich und einmal der Immobilienbereich. Und wenn wir über den Handelsbereich reden, der ja auch stark im öffentlichen Fokus ist, zu Recht, weil da die Beschäftigtenplätze im Feuer sind, dann müssen wir eigentlich zurückgehen, mindestens bis 2009. Seitdem läuft die Krise und seitdem sind es immer wieder die Mitarbeitenden, die darunter leiden. Es gab damals die Insolvenz von Arcandor, die erste Insolvenz in diesem Zusammenhang. Damals der Dachkonzern von Karstadt Quelle. Vorstandsvorsitzender damals war Mittelhoff, der dann kurze Zeit später nach dieser Insolvenz auch in den Knast gewandert ist. Und der hat damals im Zuge der Insolvenz wurden ganz viele Immobilien von Karstadt schon verkauft. Und da gab es dann das erste Mal diese Trennung zwischen dem Warenhausgeschäft und dem Immobiliengeschäft. Dann damals auch schon im Zuge der Insolvenz massiver Personalabbau, viele Entlassungen. Und im Zuge der Insolvenz hat dann der Investor Berggrün für 1 Euro den Karstadt übernommen. Mieterinnen und Mieter, Gewerbetreibende in Kreuzberg werden vielleicht aufhorchen bei dem Namen Berggrün. Der hat, glaube ich, einen Gutteil der Gewerbehöfe in Kreuzberg, die diese Kreuzberger Mischung ausgemacht haben, auf dem Gewissen. Und wurde dann aber massiv gefördert damals auch von Arbeitsministerin von der Leyen. Es wurden Steuern erlassen und so weiter. Und er war so derjenige, der den Konzern dann retten sollte. Es ist dann nicht ganz so gekommen, sondern es ging weiter, dass Häuser geschlossen wurden, Leute entlassen wurden. Und dann gab es eben 2013 den Einstieg von Benko, 2014 die Übernahme. Und auch damals schon, wenn man sich anguckt, 2012 haben noch 27.000 Leute bei Karstadt gearbeitet. 2014, die Übernahme von Benko ist durch, sind es noch 17.000 Beschäftigte. Genau, dann kam die Fusion mit der GKK damals, nicht mit der GKK, mit der Galeria Kaufhof. Dann hatte dieser neue große Handelskonzern, den du ja vorhin auch schon beschrieben hattest, Niklas, 32.000 Mitarbeiter, heute sind es noch 12.000, also damit man da mal eine Größenordnung hat. Genau, und dann im Sommer 2020, du hast es gerade erwähnt, kommt die erste Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof. Es gab dann in dem Zusammenhang tausende Entlassungen, viele Häuser wurden geschlossen und die Beschäftigten haben im Zuge dieser Insolvenz wieder mal, wie vorher auch schon, Lohnansprüche abgetreten, im Prinzip um diesen Konzern zu retten. Es wurden 370 Millionen Pensionsansprüche der Beschäftigten, darauf hatten die verzichtet. Das zeigt, wie der Konzern über die Zeit stetig runtergewirtschaftet wurde. Und im Zuge dieser Insolvenz 2020, und da wird es dann jetzt richtig spannend, auch hier für Berlin, wurde halt das Immobiliengeschäft mit dem Beschäftigtengeschäft in diesem Letter of Intent, der damals zwischen dem Senat und der GKK geschlossen wurde, verknüpft, indem in einer Art Erpressungssituation die Signa gesagt hat, ich erhalte die Arbeitsplätze nur, ich schließe die Häuser hier in Berlin nicht, wenn ihr mir Baurecht schafft für die Projekte, die vorhin aufgezählt wurden, Alexanderplatz, Kudamm, Hermannplatz. Dieser Deal wurde abgeschlossen und das ist im Prinzip immer noch der Punkt, an dem sich die Stadtpolitik heute entlanghangelt. Dass sie immer sagt, wir müssen diese Immobilienentwicklung vorantreiben, um die Arbeitsplätze zu retten.
Es ging ja auch damals gar nicht um den dauerhaften Erhalt der Arbeitsplätze, sondern ja auch nur sozusagen für einen gewissen befristeten Zeitraum, richtig?
Genau. Und da sieht man auch, also für manche Häuser wurde da 3 Jahre angegeben, für manche Häuser 10 Jahre. Und in Wilmersdorf und am Leopoldplatz ist es ja jetzt so, die Zeit ist abgelaufen, die Häuser sind dicht, die Arbeitsplätze sind weg. Das heißt, genau so lange, wie das der Deal vorgesehen hat, wurden diese Arbeitsplätze erhalten. Und darüber hinaus nicht, aber die Baurechte, die eben geschaffen werden. Also der Alexanderplatz ist jetzt ein ganz klassisches Beispiel. Da ist jetzt Baurecht geschaffen, da wird das Hochhaus gebaut, du hast es erwähnt, das ist im Bau, das wird da stehen, das wird da auch in 50 Jahren noch stehen. Aber eben auch, weil es verkauft wurde, gibt es jetzt niemanden mehr, mit dem verbindlich dieser LOI angeführt werden kann, um diese Arbeitsplätze zu erhalten. Das heißt, die Chancen, dass dieses Kaufhaus da dauerhaft bestehen bleibt,
sind ja nicht so hoch einzuschätzen. Aber lass uns noch mal ganz kurz an dieser Stelle stehen bleiben, weil ich glaube, das muss man noch mal, also vielleicht auch für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, also diese Frage dieser Erpressungssituation. Ich meine, es gibt offiziell sogenanntes Kopplungsverbot. Das heißt also, offiziell darf keinem Baurecht geschaffen werden, wenn man das koppelt mit sachfremden Themen. So ein Letter of Intent, das ist eine Absichtserklärung, die ist nicht rechtlich verbindlich im Sinne von Signa hätte jetzt auch statt 3 Jahren für einzelne Einzelhandelsstandorte nur 2, nach 2 Jahren nicht entschließen können, hätte jetzt keiner klagen können und irgendwas, eine reine Absichtserklärung. Das macht es auch überhaupt möglich, quasi das Kopplungsverbot zu umgehen. Aber trotzdem, also diese enorme Machtstellung, muss man ja sagen, dieses Konzerns, weil wir reden ja hier wirklich über Milliarden. Also Signa, die an den einzelnen Standorten wirklich mehrere Milliarden Euro investieren wollen. Und wenn die so viel investieren wollen, kann man sich ja ausrechnen, was die planen, damit zu verdienen. Kann am Ende die Stadt Berlin hier so unter Druck setzen, so in eine Erpressungssituation bringen, dass die tatsächlich darauf eingehen, damit nicht an anderen Standorten die Karstadt-Standorte sofort geschlossen werden und damit ganz viele Arbeitsplätze verloren gehen. Und ich sag mal so, damals die Situation, rot-rot-grüne Landesregierung, SPD-Linke-Grüne, muss ja sagen, der Letter of Intent ist auch in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen unter linker Verantwortung ausgearbeitet worden. Kann man, glaube ich, sehr kritisch auch diskutieren. Und trotzdem will ich mal, also mindestens aus heutiger Betrachtung habe ich auch damals, glaube ich, schon gesagt, fand ich auch damals schon falsch. Und jetzt natürlich sowieso. Aber ich glaube, die Situation, dass eine rot-rot-grüne Landesregierung sagt, naja, der Arbeitsplatzerhalt hat irgendwie schon auch einen Stellenwert, kann ich jetzt dem Grunde nach erstmal nachvollziehen.
Absolut. Also ich glaube, da stehen sozusagen genau diese beiden Interessen halt gegeneinander. Auf der einen Seite hat man hier einen ja auch damals schon bekannten windigen Investor, von dem man eigentlich auch damals schon wusste, es geht ihm halt um die Spekulation mit diesen Immobilien und nicht um den langfristigen Erhalt der Warenhäuser oder auch sozusagen den nachhaltigen Betrieb dessen. Und auf der anderen Seite, natürlich hat die Stadt auch eine soziale Verantwortung gegenüber den Beschäftigten. Und ich meine, ich war auch auf Kundgebung quasi von Beschäftigten. Und das Interessante ist da ja, wenn man diese Perspektive einnimmt, dann waren die alle eher Fans dieses Letter of Intent. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. Und auch die Gewerkschaften haben sich dafür ausgesprochen, dass man eben diesen Weg geht. Und ich glaube, da kommt man, glaube ich, aber auch aus diesen Widersprüchen und eben auch aus den Zwängen quasi einer, ja sagen wir irgendwie investorengetriebenen Stadtentwicklung gar nicht raus. Also man hat diese Grundstücke, man hat die Warenhäuser sozusagen Immobilienspekulanten überlassen und diese haben sozusagen eine Macht auf das städtische Geschehen, auf die Stadtentwicklung in großen Teilen, in den Zentren dieser Metropole, aber ja auch nicht nur da, sondern auch in kleineren Kommunen. Und das sind, glaube ich, sozusagen auch Zwänge, aus die so eine Stadtverwaltung, aus die Politik eben auch gar nicht rauskommt.
Genau, es ist aber schon eine Frage natürlich, also ihr habt das ganz richtig beschrieben, das war ganz offensichtlich eine Erpressungssituation, Arbeitsplätze gegen Baurecht, wurde natürlich so nicht kommuniziert, sondern kommuniziert wurde, wir schaffen dem Konzern damit Zeit, dass er in das Unternehmen investieren kann, dass man vielleicht bauliche Anpassungen auch hier und da durchsetzen kann, um den Warenhausbetrieb langfristig wieder in eine Position zu bringen, wie er funktionieren kann und wie die Arbeitsplätze gehalten werden können. Was aber passiert ist, ist, dass kurz nachdem dieser Letter of Intent geschlossen wurde, die Signa das Stammkapital liquidiert hat von dem Konzern, dass Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe, die getroffen werden sollten, um eben Entwicklungen auszulösen, den Konzern zukunftsfähig zu machen, bis heute nicht getätigt wurden. Dass wieder Sanierungstarifverträge gekündigt wurden, die Beschäftigten schlechter bezahlt werden, dass Aushilfen nicht eingestellt werden während des Weihnachtsgeschäfts, solche Sachen. Also der Warenhauskonzern wurde buchstäblich kaputt gewirtschaftet, so dass es am Ende auch kein Wunder ist, dass die Warenhäuser nicht mehr funktionieren. Ich weiß nicht, wer in letzter Zeit mal in einem dieser Häuser war. Da gibt es total wenig Servicepersonal. Es ist irgendwie unordentlich und so weiter. Die Leute, die da arbeiten, machen einen tollen Job. Den will ich auf gar keinen Fall einen Vorwurf machen. Aber man sieht, dass es von oben ein Missmanagement gab. Und was nicht zufällig entstanden ist, sondern eben, weil es der Signal nicht um das Warenhaus geht, sondern um die Immobilienentwicklung. Und alle diese Entwicklungen waren bekannt, es ist seit 2020 bekannt, dass die Signa, die ja Eigentümer der Immobilien ist, von dem anderen Signa-Unternehmen, von dem Warenhausunternehmen, Mieten verlangt, wo die Manager der Warenhäuser sagen, das ist im Prinzip Wegelagerei. Also mit solchen Mieten können wir kein Warenhaus betreiben. Das ist alles bekannt. Da hätte der Senat, wenn er sagt, wir sind diesen Deal eingegangen, um die Arbeitsplätze zu sichern, hätte der Senat einschreiten müssen und irgendwie auf diesen Deal pochen müssen. Aber was passiert ist, ist, wann immer das im Parlament thematisiert wird, sagt der Senat, davon wissen wir nichts, das ist ein privates Unternehmen, was haben wir damit zu tun? Also ein völliges Desinteresse, was natürlich im krassen Kontrast steht zu dem, was sie immer postulieren, dass sie zusammen mit der Signa die Arbeitsplätze retten wollen.
Und vielleicht müssen wir sozusagen, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über die Krise der Warenhäuser, aber was wir jetzt ja erleben, ist ja sozusagen, wir haben am Anfang darüber geredet, es sind quasi getrennte Bereiche. Wir haben auf einer den Einzelhandel und auf der anderen Seite quasi dieses Immobilienspekulationsmodell. Und das, was jetzt aber passiert ist, und darüber würde ich jetzt gerne noch ein bisschen reden, ist, dass sozusagen auch dieses Immobilienentwicklungsmodell in die Krise geraten ist.
Das Geschäftsmodell Signa.
Genau, das Geschäftsmodell Signa als Immobilienspekulant. Und Lukas, vielleicht kannst du uns da quasi noch mal ein bisschen mitnehmen, was passiert da gerade?
Genau, also wir hatten 2020 die erste Insolvenz des Warenhauskonzerns. 2022 hatten wir die zweite Insolvenz des Warenhauskonzerns. Was jetzt 2023 quasi neu dazugekommen ist, ist, dass die Signa Holding in Gänze, also die Immobiliensparte, auch in die Krise gekommen ist. Das hat sicherlich was damit zu tun, was wir erwähnt hatten, dass es da eine Überbewertung der Immobilien ständig gab. Die BaFin hatte 2022 das schon untersucht und hatte die Banken gewarnt, dass dieser Überbewertung nichts gegenübersteht.
Überbewertung müssen wir vielleicht kurz erklären. Also die schreiben sich im Endeffekt Werte in ihre Bücher, wo sie darauf setzen, dass die Immobilien sozusagen sehr, sehr, sehr viel, als sehr, sehr teuer verkauft werden können. Aber das hat vielleicht gar nichts mehr tatsächlich mit den Möglichkeiten, mit den Preisen zu tun, die sie real aufrufen können. Das ist vielleicht so ganz einfach.
Genau, und
das dann Prinzip.
Und dann sind sie natürlich wie alle anderen auch Opfer, nee, ich will jetzt den Opferbegriff an der Stelle eigentlich nicht verwenden, aber natürlich betroffen von der Entwicklung, die wir haben, dass die Zinsen gestiegen sind, dass die Baukosten exorbitant gestiegen sind. Und das alles zusammen hat dann ein bisschen dazu geführt, dass dieses Kartenhaus zusammengebrochen ist, dass jetzt der gesamte Signa-Konzern eben mit der Immobiliensparte in die Insolvenz geraten ist. Das ist ja ein Konstrukt, Niklas hat das anfangs beschrieben, aus Hunderten von Unternehmen, was jetzt so ein bisschen wie so ein Domino-Effekt sind, die dann nach und nach davon betroffen, einzelne Projektgesellschaften in die Insolvenz gegangen und so weiter. Und dieses Verfahren läuft jetzt. Interessant ist, dass da auch neben den Arbeitsplätzen in den Warenhäusern, die natürlich betroffen sind, aber auch massiv öffentliches Geld drin steckt. Also es hat sowohl für den Warenhauskonzern während der Corona-Krise Staatshilfen in dreistelliger Millionenhöhe gegeben, die nicht abgesichert sind. Es stecken aber massiv auch Landesbanken in den Immobilienentwicklungen drin, mindestens mit 1 Milliarde, soweit das bekannt ist. Es stecken Sparkassen, kommunale Sparkassen drin mit dreistelligen Millionenbeträgen. Es stecken Summen drin noch von den Jobcentern, die während der Insolvenzen die Lohnfortzahlungen übernommen hatten in dreistelliger Millionenhöhe. Es sind natürlich immer auch die Lohnverzichte, die dann mit Versprechungen gekommen, wenn es mal wieder läuft, dann holen wir das irgendwie nach. Das steckt alles, ist jetzt im Prinzip Teil der Insolvenzmasse. Also Milliardenbeträge an öffentlichen Geldern. Auch hier im Land Berlin steckt die Landesbank, also die Investitionsbank Berlin mit 40 Millionen in einer Immobilienentwicklung drin. Wobei man da aber sagen muss, dass Berlin da noch relativ glimpflich dasteht im Vergleich zu anderen Landesbanken, die mit deutlich größeren Summen da investiert haben.
Na und, das bedeutet ja auch, dass wir an manchen Stellen, wo Signa schon angefangen hat zu bauen, also zum Beispiel gegenüber vom KDW wurde ein Parkhaus abgerissen. Jetzt soll da, ich glaube es heißt P1 oder ein anderer komischer Name, irgendwie auch noch was Neues entstehen, dass das auch zu Bauruinen irgendwie nochmal führen kann. Weil die Frage ist ja jetzt, wie geht's weiter? Also wie geht es mit dem Signa-Konzern weiter? Es wird jetzt schon darüber diskutiert, wer kann da einsteigen. Ich habe fast das Gefühl, dass jemand jetzt nochmal neuen Drive entwickelt, weil auch das KDW jetzt Insolvenz angemeldet hat. Und das natürlich so sinnbildlich steht für irgendwie Luxus, Kaufhaus, und man hätte das jetzt irgendwie gar nicht gedacht, weil tatsächlich muss man ja auch sagen, eigentlich das KaDeWe eher auch einer der Kaufhäuser waren, die jetzt auch nach der Corona-Krise eher wieder auch mehr Gewinne gemacht haben, mehr Leute hingegangen sind und so wegen diesem vielleicht auch speziellen Einkaufserlebnis etc. Wenn man also, fand ich ganz interessant, war glaube ich bei einer Diskussionsveranstaltung auch zu Einzelhandelsflächen und dort noch, ich glaube es war im November, die Handwerkskammer gesagt hat, also KaDeWe machen wir uns überhaupt keine Sorgen und im Januar dann Insolvenz angemeldet wird. Also wie geht's weiter? KaDeWe und Co. in eigenen oder was sind Perspektiven?
Ja, also ich glaube, um das KaDeWe brauchen wir uns tatsächlich weniger Sorgen machen. Also erstens glaube ich auch, dass das Geschäftsmodell von denen funktioniert und dass es da schon Retter geben wird. Das ist ja auch zur Hälfte schon nach Asien verscheuert, knapp über die Hälfte, was auch vielleicht für das Insolvenzverfahren jetzt interessant ist, des Gesamtkonzerns, weil das ist damit quasi außen vor so ein Stück weit. Es ist aber auch jetzt kein wesentlicher Beitrag zur Nahversorgung der Berlinerinnen und Berliner. Das ist ein Tourischuppen im Prinzip, ein Luxuskaufhaus. Also ich glaube, da brauchen wir uns nicht die größten Sorgen machen. Aber interessant ist natürlich, was passiert mit den anderen Häusern. Und da hört man jetzt natürlich viele Stimmen, die sagen, das ist ein Stück weit auch eine Befreiung, dass wir jetzt aus diesem Signa-Gefängnis quasi ausbrechen können. Und da besteht jetzt die Hoffnung auf einen neuen Investor, der kommt und jetzt endlich sich des Warenhausgeschäfts annimmt und das in eine schöne Zukunft führt, was natürlich eine nachvollziehbare Hoffnung ist. Aber ich habe ja vorhin erzählt, wie seit mittlerweile mindestens zwei Jahrzehnten Warenhausgeschäft schon runtergewirtschaftet wird, dass da schon verschiedentlich neue Eigentümer gekommen sind, wo gesagt wurde, jetzt geht's endlich wieder bergauf. Und was passiert ist, es wurde immer wieder, kam immer wieder zu Schließungen, es kam immer wieder zu Entlassungen, es kam immer wieder zu Lohnverzichten, zu Verzichten auf Pensionsansprüche und so weiter. Deshalb würde ich mal ein großes Fragezeichen daran machen, dass mit einem neuen Investor jetzt endlich die gute Zukunft für die Mitarbeitenden in den Warenhäusern gestartet werden kann. Und halte das auch nicht für vernünftige Politik, das zu suggerieren, dass es dazu kommen könnte. Also ich komme ja aus Bochum und mich erinnert das extrem an die Geschichte von Opel in Bochum. Also das lief auch über Jahrzehnte, dass dieser Konzern kaputt gemacht wurde. Leider auch immer wieder mit Unterstützung der Gewerkschaften, die dann die Beschäftigten dazu gebracht haben, jetzt nochmal verzichten, jetzt nochmal so und so viel Stellenabbau, jetzt nochmal mehr Arbeit, dann kann der Konzern wieder auf eine vernünftige Schiene geraten. Und das lief über Jahrzehnte, war natürlich extrem auslaugend für die Beschäftigten und am Ende wissen wir, dass Opel in Bochum Geschichte ist. Die haben auf dem Weg dahin immer noch Subventionen abgegriffen, Gewinne eingefahren, das Unternehmen ist aber weg und die Arbeitsplätze sind auch weg. Und ich sehe, dass es sehr ähnlich sich jetzt bei Stadtgaleria Kaufhof entwickelt und sehe auch nicht, warum das jetzt nochmal den Turn geben sollte, dass das mit einem neuen Investor an sich in eine gute Entwicklung kommt. Ich glaube, da sind andere Punkte notwendig, um das zu ermöglichen.
Also ich meine, man kann ja sozusagen, also wenn wir uns, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, das Konzept Warenhaus, so wie es war, ist ein Stück weit Vergangenheit. Ich meine, man muss ja auch über die Gründe sprechen. Es gibt halt eben auch sowas wie Amazon. Und das hat natürlich, ist natürlich ein riesiger Konkurrent, wenn man alles 24/7 bestellen kann in einer wesentlich größeren Produktpalette sozusagen. Ich glaube, Amazon ist tatsächlich der größte Konkurrent der Warenhäuser. Aber wenn man sagt, okay, der private Investor wird es nicht retten, egal wer da kommt. Was ist denn die Alternative? Also Niklas hat es ja schon quasi angeführt, also Signa enteignen, Warenhäuser rekommunalisieren. Ist der Staat der bessere Warenhausbetreiber? Also was sozusagen habt ihr auch für Antworten?
Ich glaube, man muss ja erstmal nochmal voneinander trennen, also die Grundstücke und vielleicht das Warenhausgeschäft. Also ich glaube, dass jetzt in ganz vielen Kommunen natürlich die Rufe danach laut werden zu sagen, es geht ja hier, du hast es ja eigentlich auch beschrieben, um Grundstücke wirklich in zentraler Lage, in absolut zentraler Lage, so wo eigentlich Ankermieter sozusagen auch gebraucht werden. Das ist ja total wichtig. Also der Städtetag zum Beispiel hat gefordert, dass Kommunen ein Vorkaufsrecht bekommen sollen, Zugriff auf Standorte brauchen, im Falle einer solchen Insolvenz, wie wir das jetzt bei Siegen erleben. Das wäre natürlich total richtig, um hier tatsächlich mindestens mal eine Grundstücksentwicklung voranzutreiben zu können, die eben nicht nur vielleicht dann eben so eine Erpressungssituation, wie wir das jetzt in Siegen erlebt haben, und dann einseitig zugunsten der Interessen des Siegener Konzerns ausgeht, sondern tatsächlich man sich die Frage stellen kann, was braucht es denn hier für eine Grundstücksimmobilienentwicklung im Sinne oder auch im Interesse der Kommune tatsächlich. Die Linke hat einen 7-Punkte-Plan vorgestellt, Warenhausstandorte zu rekommunalisieren. Und ich würde also ein Stück weit auch zu sagen, wir warten jetzt eben nicht auf den nächsten uns errettenden Investor, sondern wir gehen das selber an als quasi Staat, als staatliche Behörden und wollen sowohl in die Immobilien und dann überlegen, was wir mit den Warenhäusern auch tatsächlich machen können. Da gibt es ja auch eine ganze Menge Konzepte, auch internationale Beispiele, also sowas wie ein Sorgezentren, sich die Frage zu stellen, was sind denn eigentlich die tatsächlichen Bedarfe, die vor Ort sind? Weil ich meine, wenn du über die verödenden Innenstädte sprichst oder das darüber gesprochen hast, wenn jetzt der eine Karstadt vor Ort schließt, dann kann man natürlich auch genauso drüber sprechen, dass vor Ort ganz viele soziale und kulturelle Infrastrukturen fehlen. Also wahrscheinlich keine Bibliothek gibt, wahrscheinlich zu wenig Ärztinnen und Ärzte gibt, wahrscheinlich zu wenig Apotheken und etc. etc. Und die Frage ist doch schon, ob darin, also der Krise von Siegna und Warenhaus als Konzept, Fragezeichen, ob das in der Krise steckt, wahrscheinlich schon, nicht auch eine gewisse Chance stecken kann, nochmal eine ganz andere Stadtentwicklung zu betreiben, die sich viel stärker an den tatsächlichen Bedürfnissen und Bedarfen der Mehrheit der Menschen in den Städten ausrichtet.
Ja, und ich würde sagen, also es gab ja diesen Vorschlag der Linken jetzt hier in Berlin, wo gesagt wurde, wir wollen die Grundstücke rekommunalisieren, wie Niklas das gerade gesagt hat. Ganz viele Städte sind übrigens schon so weit oder viel weiter auf diesem Weg zumindest. Offenbach, Hanau, Düsseldorf, Cottbus, Darmstadt, also in der ganzen Republik verteilt. Hier in Berlin hat das zu einem relativ unsäglichen Diskurs geführt, wo dann die Bild-Zeitung titelt, KDW soll zum Konsum werden und Politikerinnen und Politiker von SPD und CDU im Abgeordnetenhaus tun so, als wollten wir jetzt demnächst Mitarbeiter aus der Senatsverwaltung zum Hemdenfalten im Karstadt abbestellen.
Auch eine interessante Idee, aber...
Genau, oder es wird die Frage gestellt, ob demnächst die Mitarbeitenden entscheiden sollen, was da verkauft wird oder was nicht. Da würde ich jetzt mal die Frage stellen, ja, warum eigentlich nicht? Was soll denn daran so schlecht sein? Das findet tatsächlich übrigens auch in dem Konzern schon statt, dass das viel mehr regionalisiert wird und da auch die Mitarbeitenden mitsprechen können. Aber ich will einen anderen Punkt machen, dass mit der Rekommunalisierung auf jeden Fall der Grundstein gelegt werden kann für eine irgendwie geartete bessere Zukunft. Ob das jetzt eine Genossenschaft ist oder ob vielleicht doch ein neuer Investor kommt, der das fortführt. Aber in dem Moment, wo die Kommune das rekommunalisiert und selber gestalten kann, hat sie einen viel größeren Einfluss darauf, auch auf die Mietengestaltung und so weiter. Was kann da reinkommen? Und im Moment passiert in Berlin das Gegenteil. Dass nämlich, obwohl der LOI-Geschichte ist, obwohl die Siegner-Geschichte ist, der Senat sich weiterhin hinstellt, sagt, wir warten auf einen neuen Investor. Diesem Investor verspricht er jetzt schon, dass er das Baurecht weiterhin schaffen wird für diese Luxusvorhaben der Siegner, treibt damit die Werte dieser Vorhaben in die Höhe. Das heißt, wenn jetzt ein neuer Investor kommt, die Übernahme aus der Insolvenzmasse wird viel, viel teurer, weil da eben schon versprochen ist, du kannst hier dies und jenes entwickeln. Damit verhindert er, dass irgendwie ein Warenhausbetrieb, eine soziale Nutzung an diesen Standorten kommen kann. Und wenn eben die Grundstücke in kommunale Hand kommen, dann ist der Spielraum ein ganz anderer, dass da soziale Nutzung und vielleicht auch ein Warenhausbetrieb und alles, was so gebraucht wird in den Innenstädten, tatsächlich wieder stattfinden kann in Zukunft.
Also ich glaube, man kann sagen, Senat handelt völlig bekloppt. Und ist im Gegensatz zu wirklich anderen Kommunen da viel, viel weniger weit.
Von Offenbach lernen heißt siegen lernen, könnten wir
aus so, dieser Folge. So sollten mitnehmen. Wir die Folge nennen vielleicht. Ja. Tatsächlich nein, aber ich meine, es ist ja total interessant und ehrlich gesagt auch, was es jetzt nochmal für Debattenräume eröffnet. Also wirklich die Frage von, was denken wir uns eigentlich für Innenstädte? Was sind eigentlich die Infrastrukturen, die es tatsächlich braucht? Und was sind auch vielleicht neue und individuelle und eben auch dann dadurch moderne Einzelhandelskonzepte, die sich vielleicht wirklich auch stärker daran ausrichten? Vielleicht gibt es sowas wie MitarbeiterInnen-Genossenschaften, die gegründet werden, um so ein Warenhaus zu betreiben. Und vielleicht muss es eben nicht das klassische, altehrwürdige Karstadt, was nun ehrlicherweise schon auch lange vor Signa, also es ist mit Signa nicht besser geworden und es war davor schon schlecht. Glaube ich, kann man die Lage von Karstadt schon tatsächlich beschreiben. Und gleichzeitig, also so viele Chancen, die darin auch liegen, zeigt, glaube ich, die ganze Signa-Geschichte einfach auch vor allem, wie stark auch diese Zwänge sein können einer kapitalistischen Stadtpolitik, die sich Investoren komplett unterwirft und denen man, ja, bis ins Verderben quasi verbunden bleiben möchte, so wie in Berlin. Also das noch völlig, also zu einer Situation, wo schon lange klar war, dass Signa in die Insolvenz gehen wird und das völlig klar war, was das Interesse von Signa ist, also hier noch irgendwie die Waren, die Immobilien so weiter zu treiben, dass der Grundstückspreis sich eben nochmal vervielfacht, wenn man ein Baurecht geschaffen bekommt und dann das wahrscheinlich einfach meistbietend zu verkaufen, dass da ja so eine komplette Naivität, will ich das, also wohlwollend, würde ich da absolute Naivität unterstellen, mit der man da Signa tatsächlich begegnet ist.
Dem haben wir auf jeden Fall versucht, was in unserer Folge entgegenzusetzen. Ich hoffe, hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.
Danke für die Einladung und bis demnächst.
Tschüssi.
Ciao. Ja, eine sehr